Hi, I'm Kristen Bell. And if you know my husband, Dax, then you also know he loves shopping for a car. Selling a car? Not so much.
We're really doing this, huh?
Thankfully, Carvana makes it easy. Answer a few questions, put in your VIN or license, and done. We sold ours in minutes this morning, and they'll come pick it up and pay us this afternoon.
Bye-bye, Truckee.
Of course, we kept the favorite.
Hello, other Truckee.
Sell your car with Carvana today. Terms and conditions apply.
Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu Pixelberg, dem einzigen Premium-Podcast mit der Extraportion Milch. Hi Merlin.
Hallo.
Wir haben heute ganz, ganz viele Themen vorbereitet. Du guckst skeptisch in deinen Kaffee.
Ja, irgendwas komisch Weißes schwimmt da drin rum, aber...
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich schätze, dass das einfach so von der Milchrückstände sind.
Ja, wird schon.
Von der Mikrowellenmilch.
Von der Mikrowellenmilch. Ist auch lustig, weil es ist komplett kalt geworden in der Zeit, wir vorbereitet haben.
Aber das gehört so. Also, das ist so ein bisschen die Frage. Man kann den dann schon nochmal aufwärmen, aber diesen Kinderkaffee, wie du ihn immer nennst, dieses Kakaopulver mit Koffein.
Koka. Mach.
Da machst du quasi nur eine ganz kleine Menge Milch heiß, aber nur so 20 Milliliter. Dann rührst du das Pulver rein, damit so eine Creme draus wird und dann mit Milch aufschütten.
Okay.
Und dann ist halt die Frage, ob man es dann nochmal aufwärmen will oder nicht.
Ja, nee, also brauche ich nicht. Es ist schon okay.
Na gut.
Ihr merkt schon, wir brauchen, ich brauche deswegen ein bisschen Wachmacher, weil wir heute sehr, sehr früh aufnehmen.
Zu einer unchristlichen Zeit.
Zu einer unchristlichen Zeit, weil wir ein bisschen im Verzug sind. und auch sehr viel einfach ansteht jetzt, heute vor allen Dingen noch. Und die letzten Tage auch einfach sehr viel gemacht werden musste. Und ja, jetzt schieben wir den Podcast noch irgendwo zwischen. Aber wir haben halt auch viel zu erzählen.
Ja, es hat sich viel angesammelt. Ja. Es ist auch voll ungünstig. Ich war noch nie so früh in meinem Studio. Das merke ich daran, dass mich die Sonne so hart blendet, weil die jetzt hier um 6 Uhr morgens so voll durch mein Fenster scheint. Ich habe die Jalousie runtergelassen, aber durch die kleinen Schlitze bin ich heute quasi geblendet.
Ja.
Naja, so ist das eben manchmal.
Naja.
Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine coole neue Tradition eingeführt.
Ja.
Und zwar haben wir unter anderem Filmabende eingeführt, einmal in der Woche, in dem sich jeder von uns eine Sache aussuchen darf, so ungefähr 2 Stunden, und die gucken wir dann beide. Und
genau.
Handys und andere Ablenkungen sind verboten. Man muss sich wirklich auf die Filme konzentrieren, ob es einen interessiert oder nicht. Und das ist eigentlich ganz cool. Da haben wir jetzt schon.
Die Zelda möchte, dass wir auf sie konzentrieren.
Ja, das stimmt.
Ob wir jetzt hier Podcast aufnehmen oder nicht, sie möchte jetzt Aufmerksamkeit haben.
Ja.
Hört ihr wahrscheinlich im Hintergrund das Miauen, das ist unsere Katze, die gerade sehr bedürftig ist.
Miau.
Sie mag es nicht, veräppelt zu werden, nachgeäfft.
Ja, arme Katze. Ja, komm mal her. Red weiter, ich versuche die Katze. Okay, nee, jetzt geht sie wieder zu dir.
Naja, auf jeden Fall haben wir schon viele coole Sachen geguckt. Merlin hat sich eine Liste gemacht mit echt ein paar interessanten, coolen Filmen, wo wir schon 2 davon jetzt gesehen haben. Filme, die ich
2
mir...
2 davon?
Ja.
Was haben wir dann gesehen?
Wollen wir das jetzt schon verraten? Aber von mir aus...
Was haben wir denn? Warte, Moment. Also es ist wirklich nicht meine Zeit, muss ich dazu sagen. Es ist einfach viel zu früh. Ich bin gerade aufgestanden vor einer halben Stunde und mein Gehirn funktioniert noch nicht so ganz. Also den einen Film weiß ich, aber was denn das zweite, was wir gesehen haben? Gib mir mal Tipps, ohne dass du es verrätst. Also das
mit ein Nicolas Cage-Film.
Ah ja, okay. Jetzt weiß ich es wieder, okay.
Ja.
Ah ja, aha.
Genau, wir haben schon 2 Filme von,
das ist echt schlimm.
Von Merlin gesehen, die sich vor allem auch einfach wirklich, mein Gott, Katze, interessante Filme raussucht, die ich mir auch sonst nie anschauen würde, was ich echt ganz cool finde. Teilweise, oder die du vor allem noch nicht gesehen hast und sehen möchtest. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir das komplette MCU, aber wirklich vollständig, in chronologischer Reihenfolge gucken. Das heißt quasi nicht in der Reihenfolge, in der es erschienen ist, sondern in der Reihenfolge, in der es spielt. Und das umfasst alle Filme, Serien, Shorts, die es nur auf Disney Plus gibt, diese One-Shots. Und dadurch, dass ja seit der ersten Staffel Loki das MCU zum MCM geworden ist, also zum Marvel Cinematic Multiverse, müssen wir dann auch sowas gucken.
Beziehungsweise MCUM.
Ja, das habe ich schon öfter gelesen, die Bezeichnung. Ja. Das Marvel Cinematic Universe Multiverse. Naja. Aber auf jeden Fall umfasst das dann natürlich auch die Tobey Maguire Spider-Man, den Ben Affleck Daredevil und die X-Men, die alten und so weiter. Und die ersten beiden Deadpools. Das heißt, die werden auch mit einfließen. Und interessanterweise spielt ja jetzt der neueste Marvel-Film, Fantastic Four, auch in einem Paralleluniversum zum Haupt-Cinematic Universe. Obwohl der quasi ganz offiziell MCU ist. Oder MCM, wie ich es jetzt einfach nenne. Mhm. Und das ist alles interessant. Und das schauen wir gerade. Und deswegen können wir heute unter anderem darüber sehr viel reden. Aber ich habe auch noch ein bisschen Videospielgeschichten zu erzählen.
Ja, genau. Deswegen fangen wir am besten gleich an, hätte ich gesagt.
Hätte ich auch gesagt.
Sonst kommen wir gar nicht durch. Wir haben einen strengen Zeitplan heute. Wir müssen erstens schauen, weil in einer Stunde kriegen Katzen und Hunde, die kriegen Essen. Vielleicht müssen wir da eh kurz mal unterbrechen, müssen wir mal gucken. Und dann ab 9 kommt eventuell noch jemand, deswegen müssen wir jetzt uns ranhalten.
Ja.
Auf geht's.
Let's go.
Gut. Fangen wir vielleicht mit dem MCUM an.
Okay.
Machen wir einfach nicht so, wie wir es geschaut haben, sondern einfach, was wir bis jetzt
geschaut haben. Also angefangen haben wir beim MCU mit einer sehr neuen Miniserie, die wirklich an dem Tag, wo wir angefangen haben, released ist oder einen Tag vorher oder sowas. Und zwar Eyes of Wakanda. Und das ist so eine animierte Serie, eine Zeichentrickserie. Und da geht über 4 Folgen, geht es da so ein bisschen über die Geschichte von Wakanda oder zumindest eine Geschichte in Wakanda, die sich über tausende von Jahren streckt. Ich glaube irgendwie so 4000 vor Christus oder 2000 oder irgendwas vor Christus geht die Serie los und die letzte Folge spielt dann irgendwie 1850 und die 4 Folgen sind chronologisch aktuell das erste, was es gibt, wenn man von so einzelnen Rückblenden wie in Eternals oder sowas mal absieht, aber da der hauptsächlich in der Neuzeit spielt, habe ich den da so einsortiert.
Also beziehungsweise du hast einfach die Liste genommen, was ist das,
es Reddit? Es gibt auf IMDb eine ziemlich gute Liste, die ich aber leicht modifiziert habe.
Ah, okay.
Aber
daran halten wir uns vor allen Dingen, an diese Liste.
Genau. Und das heißt aber auch, was ich sehr cool finde, dass eben auch Serien aufgeteilt werden. Das heißt, es wird in Zukunft ganz oft so sein, dass wir irgendwie 3 Folgen von der Serie gucken, dann 2 Filme, dann 4 Folgen von einer anderen Serie, dann wieder 3 Folgen von der Serie. Ne? Mhm. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Ich
freue mich schon auf die ganzen S.H.I.E.L.D.-Folgen, die ganzen Agents of S.H.I.E.L.D.-Folgen.
Wir haben Agents of S.H.I.E.L.D. nämlich schon gemeinsam mal angefangen. Und ich selber habe sogar 3 Staffeln davon mal geguckt.
Oh Gott, so viel? Ja. Oh Gott.
Und wir finden die beide furchtbar scheiße.
Ja, die
aber
ist so schlecht.
Ich habe mal geguckt, so auf IMDb, auf Rotten Tomatoes und sowas, hat die irgendwie sowohl bei den Fans als auch bei den Kritikern sehr, sehr gute Wertungen. Und ich weiß nicht, wo die herkommt. Das muss so dieser Buffy the Vampire Hunter Trash Charm sein, der da irgendwie bei vielen reinkickt oder so.
Vielleicht ist es das, ja.
Ja.
Aber ich meine, wir haben ja schon eine andere Serie angefangen, worüber wir dann gleich auch sprechen, wo ich mir auch dachte, bevor wir die angefangen haben, mal schauen. Aber vor S.H.I.E.L.D. habe ich wirklich ein bisschen Angst vor.
Aber S.H.I.E.L.D. kommt in kleinen Häppchen.
Ja.
Ich glaube, so die längste S.H.I.E.L.D.-Phase sind irgendwie mal 8 Folgen am Stück oder so. Das ist aber dann schon das Maximale.
Okay,
na die gut. Schauen wir in kleinen Phasen.
Aber
zurück zu Eyes of Wakanda.
Genau.
Du hast gerade gelacht, als ich den Namen gesagt habe, weil du Wakanda sagen wolltest, ne? Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir es erzählen dürfen.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es problematisch, aber es ist so ein bisschen.
Es ist ein Running Gag zwischen uns so. Also seht es uns nach, wenn wir manchmal Wakanda sagen.
Wakanda. Das ist halt, die betonen das einfach immer so lustig in dem Film und auch in der Serie. Ja. Deswegen haben wir angefangen, dass wir auch immer so Wakanda forever sagen.
Wakanda forever. Ja, es ist der Akzent ja, mit dem sie sprechen.
Ja.
Und es hört sich aber so lustig an. Wakanda forever.
Mein Gott, ich habe in dem Trailer gesehen, und das finde ich wirklich weird. What the fuck? Dass die tatsächlich.
Moment.
Ja.
Ich würde gerade gern dazu sagen, wenn ich jetzt Übersetzerin von diesem ganzen Franchise, es gibt ja inzwischen zwei Hauptfilme, Black Panther, glaube ich, und eben diese Serie und so.
Und Wakanda Forever, ne?
Wenn ich grundsätzlich dieses Wakanda Forever, was sie ja so als Spruch ganz oft sagen, übersetzen müsste, dann würde ich allein auch aus phonetischen Gründen es sinnvoll finden, wenn man das einfach relativ wörtlich übersetzt und einfach sagen würde, Wakanda für immer.
Genau.
Wakanda forever, Wakanda für immer. Das hat sogar, das ist vom phonetisch her sehr ähnlich,
ja.
Das hat den gleichen Sprachfluss, das wäre eigentlich voll okay. Haben sie sich auch gedacht und haben sich gedacht, nee, ist zu einfach.
Ja.
Nehmen wir was anderes und zwar.
Ja, also wenn ich mich nicht sehr getäuscht habe, ne, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es aber nicht mehr überprüft, dann haben die in dem Trailer zu der Serie tatsächlich gesagt, Wakanda über alles.
Ja.
Und das finde ich schon ein bisschen weird.
Eine weirde Wahl. Das ist sehr komisch.
Erstens wegen dem historischen Kontext in Deutschland und zweitens, weil es ja auch vom Inhalt her komplett anders und falsch ist, weil Wakanda ist ja so dieses uralte, hochtechnologisierte Reich, das schon vor 4000 Jahren irgendwelche Jets und Laser hatte, die aber gesagt haben, so, wir müssen diese Technologie behüten und die darf nicht in die Außenwelt. Und Wakanda muss für immer dieser Wächter sein, der die Welt vor dieser Technologie schützt, ne? Und das drückt Wakanda Forever einigermaßen schön aus, weil das ist quasi so dieses Riesenreich, das hat sich auch nie verändert. Es passt schon. Ich habe nur gerade meine Hand so in der Luft, weil ich die Sonne blockiere.
Ja, ja.
Und Merlin versucht gerade, die zu verdecken, aber ja. die steigt bald. Die ist bald weg, hoffentlich.
Okay. Sorry.
Ja. Naja, und Wakanda über alles drückt ja eher so einen Herrschaftswillen aus oder so einen, weißt du?
Ja, so eine Überlegenheit.
Ja,
einfach.
Genau. Und so. Die ist ja nicht Teil der Kultur in Wakanda eigentlich. Und das ist schon komisch. Aber hey, vielleicht habe ich mich verhört und wir reden hier über ein Nicht-Thema, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Es wäre schon krass. Vor allem denke ich mir auch so, es passt auch nicht ins Vers. Maß. Also allein das
kommt
schon,
noch dazu.
Das ist Wakanda über alles. Ist halt so passt nicht. Naja, aber das nur als kleine Side-Note.
Genau.
Also ist ja für uns sowieso nicht Thema, weil wir diese ganzen Sachen alle auf Englisch schauen.
Ja.
Und nicht auf Deutsch. Deswegen, ja.
Wir schauen die natürlich im O-Ton.
Wir schauen die natürlich in Connoisseure, wie wir sind, im O-Ton.
In chronologischer Reihenfolge im O-Ton. Und wie fandest du Eyes of Wakanda?
Ah ja, also ich fand es als Start ein bisschen. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, diese Wakanda. Es tut mir leid, wenn ich es immer so komisch ausspreche. diese Wakanda-Filme, Black Panther und so weiter, waren tatsächlich noch nie so meins. Also den ersten Black Panther habe ich ja schon mal gesehen, oder den haben wir ja schon mal gesehen, weil wir hatten ja dieses ganze.
Wir haben schon mal alle Filme
in chronologischer Reihenfolge geguckt. Vor ein paar Jahren, genau. Also es ist nicht so, als wenn wir hier, wir haben viel davon schon gesehen. Und das war nicht meins tatsächlich. Also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe. Der wird ja sehr, sehr gelobt, der Black Panther in der Black Community so. Und die sagen, das ist der erste Film oder ein super Film für, um deren Kultur wiederzuspiegeln. Also keine Ahnung. Ich bin halt leider wirklich nicht, wir sind weiße Europäer.
Ja.
Ich glaube, wir können einfach damit nicht so, oder ich zumindest fühle mich da wirklich so ein bisschen, ich kann damit nicht so viel anfangen irgendwie.
Ja, ich meine, wir sind erstens nicht betroffen und zweitens ist ja auch sehr stark auf die amerikanische Kultur bezogen, ja, wo man halt auch nicht drinsteckt, ne?
Ja, ja. Genau, von daher, ja, ist jetzt so ein Franchise, also das Black Panther-Franchise, Wakanda-Franchise, ist jetzt nicht so mein Liebling. Ich fand die Serie ein bisschen langweilig, ein bisschen, also manche Folgen waren okay, andere Folgen fand ich echt cringe, muss ich sagen, leider. Mhm. Also diese eine Folge, wo dieser, das war glaube ich die Folge 3, also jede Folge hat so eine Hauptfigur, sagen wir es mal so, die praktisch so um dieses da sich dreht, die mit der Hauptplot irgendwie, den Hauptplot so vorantreibt. Und Folge 3, da war die Hauptfigur eine männliche Figur, die so ein bisschen frauenheldmäßig unterwegs war, glaube ich. Also so Frauenheld, so ein bisschen, wie beschreibt man das am besten?
So ein Han schelmisch. Solo.
Ja, genau, so ein Han Solo-Charakter, der dann auch so ein Love Interest hatte und das weiß ich nicht, das fand ich schon sehr cringe, weil das auch so auf lustig gemacht war, so mit so flotten Sprüchen. Oh Gott, das hört sich ganz furchtbar an, aber so hat es sich für mich auch angefühlt, so flotte Sprüche waren das irgendwie. Das war einfach cringe irgendwie, das ist schwierig.
Ja.
Ich mochte leider auch den Zeichenstil nicht so sehr, den sie da benutzen, also den Animationsstil war nicht so meins, von daher, ja, es war kurz, glücklicherweise.
Es war kurz. So.
Das ist so mein Fazit daraus. Ist nichts, was ich nochmal schauen würde.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also das Charakterdesign fand ich teilweise irgendwie sehr weird. So in der ersten Folge, die weibliche Hauptfigur hat quasi keine Stirn und riesige Augen, die im Grunde bis an die Schädeldecke ragen.
Ja,
das sieht einfach weird aus.
Der Stil einfach
hat mir nicht gefallen. Und die Storys, die Dialoge waren ehrlich gesagt so auf Sonntagmorgen-Cartoon-Niveau, finde ich.
Ja.
Also teilweise wirklich nicht sehr gut und ein bisschen cringy.
Ja, wir haben tatsächlich auch drüber geredet, während wir es geschaut haben, was ist eigentlich die Zielgruppe von
genau.
dieser Serie so. Weil
die ist irgendwie geschrieben, als wäre die für Kinder, finde ich.
Ja.
Aber hat dann teilweise doch explizite Gewaltdarstellung. Gerade die zweite Folge mit Achilles im Griechenland, da fließt Blut und sowas, da werden Leute aufgespießt.
Da wird eine Sehne durchgeschnitten.
Ja, gut.
Das war eine sehr explizite Szene.
Also ist halt die Achilles-Ferse.
Ja, ja, genau. Ich verstehe die Andeutung, warum das gemacht wurde, aber ja, keine Ahnung. Das fand ich, ist weird einfach.
Ja.
Die Serie ist weird.
Eine weirde Serie. Aber genau, ich fand es eben ganz schön, dass tatsächlich so viele Marvel-Figuren aufgegriffen werden, weil in der ersten Folge geht es ja darum, das ist mir jetzt nicht bekannt aus dem Marvel-Comics, aber was weiß ich bin da jetzt auch alles andere als ein Experte, dass vor 4.000, 6.000 Jahren, was weiß ich, irgend so ein General aus Wakanda so ein paar Super-Artefakte klaut und damit will er die Welt erobern. Und dann muss eben so eine Agentin aus Wakanda ihn aufhalten und die Artefakte zurückholen. Sie schafft es auch, den zu besiegen, aber sie schafft es nur, eins der Artefakte zu bergen, die anderen versinken im Wasser. Und darum geht es in der Serie quasi über die nächsten Jahrtausende und Jahrhunderte, werden dann diese Artefakte tauchen irgendwo auf der Welt wieder auf.
Genau,
unter anderem eben in Troja oder in, weiß ich gar nicht, irgendwo im,
in China.
In China und irgendwo im Zweiten Weltkrieg, in Italien oder was weiß ich was.
Ja, schon
im Ersten Weltkrieg.
In Italien war es, ja.
Ja, genau. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Warum erzähle ich das?
Ich weiß es nicht.
Ach so, genau. Und dann begleitet man eben so ein bisschen Achilles, über den es ja auch Marvel-Comics gibt. Was ich ein bisschen schade finde, weil das heißt, dass Achilles und die ganze Troja-Geschichte nie einen eigenen Film oder eine eigene Serie bekommen wird, weil die ist jetzt quasi geredconnt. Aber ja, mein Gott, man könnte ein Paralleluniversum wie mit dem Fantastischen Vier aufmachen. Aber gut. Und dann in dem China-Teil kommt eben hier Iron Fist vor.
Mhm.
Und das, weißt du, da bin ich so ein bisschen dieses Leonardo DiCaprio auf der Couch-Meme, der so auf dem Fernseher zeigt. So, da bin ich so, das habe ich schon mal gesehen, das erkenne ich wieder.
Ja.
Und das hat mich dann immer gefreut. Aber es ist eigentlich, ja, genau.
Ja, ansonsten ist das eine sehr, ja. Also ich glaube, dass man verpasst nichts, wenn man die nicht sieht, sagen wir es mal so. Also die trägt nicht so viel jetzt bei zum MCU, finde ich.
Genau. Ich bin gespannt, ob dieser Hammer, da müssen wir jetzt drauf achten,
ob
dieser Hammer, der eine wichtige Rolle in der Story spielt, am Schluss nochmal vorkommt irgendwie, irgendwo in einem Film oder so.
Ja.
Naja. Oder ob deine Theorie stimmt, dass einfach nur Captain Americas Schild aus diesem Vibranium gemacht wurde, das quasi in der Außenwelt bleibt. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo das herkommt, aber keine Ahnung.
Keine Ahnung,
ja. Naja.
Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, war für mich so 1,5 von 5 Sternen, würde ich sagen.
Wow.
Nein.
Ach so, von 5, okay.
Ich will das jetzt gar nicht aufmachen als Bewertung.
Doch, ich finde das gut. Machen wir ein Bewertungssystem. Aufmachen.
Aber ich will jetzt nicht irgendwie mit so Kriterien und so weiter, sondern aus dem Bauch
genau,
raus.
Genau.
Einfach aus dem Bauch raus, einfach würde ich sagen 1,5. Einfach, weil es ist der Anfang. Ich will die Latte nicht zu hoch setzen. Ich will sie jetzt aber auch nicht zu niedrig setzen. Ich fand, es ist eine vergessbare Serie. Mir hat der Stil nicht gefallen. 1,5 Sterne.
Gibt es in dem Wertungssystem 0 von 5?
Ja, ja. Es gibt auch Minus, wenn du willst. Ja. Es gibt alles, was du willst.
Wenn man sich's nur vorstellen kann. Ich glaube, dem kann ich mich anschließen. 1,5 oder vielleicht 2 von 5. 2 fühlt sich fast... Naja, doch.
Ja, ich habe auch gedacht, 2 fühlt
zwei.
Sich gut an.
Ich sag 2 von 5.
Okay.
Okay. Ja,
für die
ich sag
1,75 von 5. Ja, also wie gesagt, wir waren nicht so angetan von der Serie. Aber mein Gott, sie ist sehr kurz. Man kann sich die mal kurz geben. Also wir haben die auch in einem Stück geschaut. Ja, das muss man halt wirklich sagen. Also ganz ehrlich, das ist für mich schon ein Kriterium.
Ich muss da immer nur...
Also das denke ich mir halt ganz oft so. Eine Serie kann, wenn die nur so mittelmäßig ist, bewerte ich das anders, ob ich nur 7 Folgen gucken muss oder ob ich 25 schauen muss bei einer mittelmäßigen Serie. Das ist so, die wird schlechter, wenn die länger ist.
Ja, also, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich musste dann nur gerade an die beiden alten Kritiker aus den Muppets denken. Da gibt es so eine Szene in einem Film, wo Fozzie Bear so eine Weihnachtsrede hält. Und dann sagen die beiden so, das war die Rede, das war inhaltslos, das war langweilig, das war kurz, das hat uns gefallen. Ja, genau.
Ja, okay.
Ja.
Gut, hatten wir das abgeschlossen.
Bleiben wir jetzt im MCU, oder?
Ja, genau, würde ich sagen.
Dann geht es nämlich chronologisch weiter im Jahr, ich glaube so 45 wahrscheinlich, mit...
45 ist zu spät.
Ach ja, nee, warte mal, der Krieg endet ja gar nicht,
oder
ne?
So.
Ja, irgendwann im Zweiten Weltkrieg.
Irgendwann im Zweiten Weltkrieg, ja.
Captain America, The First Avenger.
Genau.
Das ist tatsächlich, was mich sehr gewundert hat, chronologisch aktuell der nächste Film, weil ja eben Fantastic Four in einem Paralleluniversum spielt. Das gucken wir dann erst nach der Loki-Serie, weil bis jetzt gibt es ja noch gar kein Multiversum.
Ja.
Genau. Ja, den fand ich ehrlich gesagt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, schon ziemlich langweilig. Und jetzt beim zweiten Mal fand ich ihn überraschenderweise ein bisschen besser.
Ging mir lustigerweise auch so. Also wir haben den Film schon mal gesehen, weil wie gesagt, wir haben ja diese ganze MCU-Filmreihe schon mal geschaut. Und damals war der echt nervig. Der war, boah. Und dieses Mal, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, weil man die Charaktere jetzt auch schon
genau,
mehr
vielleicht
kennt,
ist es das.
Ob es das ist. Oder weil man einfach auch mehr Anspielungen versteht und so. Aber ich fand den auch sehr viel besser als das erste Mal, als wir den geschaut haben.
Mhm.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so die erste Hälfte des Films, bis er dann tatsächlich in Kampfeinsatz geht als Captain America, fand ich sogar wirklich ganz gut. Also das hat mir überraschenderweise echt gefallen.
Ja.
Und ab dann mehren sich so ein bisschen die Szenen und Dialoge, wo,
ja,
die so ein bisschen für mich cringe waren, wo ich mir ganz oft so gedacht habe,
Da hat er da auch so Cringe-Momente drin.
Ja.
Ja, aber mir geht's auch so. Also was ich gerade gesagt habe, man kennt die Charaktere schon und weiß einfach ein bisschen mehr. So ging es mir definitiv mit Captain Barnes. Weil als wir den das erste Mal geschaut haben, wusste ich nicht, wer der Charakter
ist. Genau, geht mir auch so.
Und jetzt weiß ich halt, wer der Charakter ist. Und da kann man halt viel mehr dann auch auf Sachen achten. Und dann ist es irgendwie besser, wenn man da ein bisschen Hintergrund hat. Also da fühlt man sich vielleicht ein bisschen mehr so, wie sich wirklich Marvel-Fans fühlen, wenn sie den schauen, dann ist das nicht ganz so irgendwie belanglos wie beim ersten Mal. Ich fand den auch nett, echt. Ich fand den kurzweilig. Mir ging es auch so, dass eigentlich bis zu dem Moment, wo er dann wirklich Captain America wird und vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Also ich glaube, diese ganze Anfangszeit, wo er dann so dieses, noch nicht wirklich im Einsatz ist, sondern nur so dieser Medienheld.
Diese Propaganda, ist, basically. Diese Propaganda Kriegspropaganda, ja.
Genau, das fand ich auch noch okay. Für mich wird's wirklich cringe in dem Moment, wo er dann seine Truppe zusammenstellt und wirklich in Einsatz geht. Das war so, okay.
Ja, ich fand auch diese angedeutete Love Story zwischen Agent Carter.
Also was heißt angedeutet? Ist ja offensichtlich.
Ja, aber woher kommt die, weißt du? Die kommt aus dem Nichts und ist irgendwie drei Sätze, die alle cringe sind.
Also was heißt aus dem Nichts? Die haben ja schon auch, das wird ja auch schon angedeutet, bevor er wirklich Captain America wird. Ja. Aber für mich passt es halt auch überhaupt nicht. Also das ist echt nicht so doll geschrieben, leider, diese Love Story.
Und ich schätze, die 30er Jahre waren vielleicht auch, was das angeht, noch ein bisschen anders als heute. Aber
vielleicht. Aber der besteht halt leider in dem Bereich, also gerade in dem Bereich, aber auch in anderen, sehr viel aus One-Linern. Das merkt man schon. Das ist ein bisschen weggecringed hat es mich da auch. Ansonsten fand ich den aber sehr viel besser als beim ersten Mal. Ja. Und ich mag aber auch irgendwie, aber das ist auch wahrscheinlich, weil man inzwischen einfach kennt, ich mag Captain America mehr als damals. Was einfach wahrscheinlich auch am Schauspieler liegt, der den einfach irgendwie gut verkörpert, finde ich auch. Also das passt schon, das ist ein guter, der passt für seine Rolle.
Mhm. Ich finde das so krass, wie unterschiedlich der tatsächlich, also der ist, glaube ich, auch wirklich ein guter Schauspieler. Ich kenne ihn nicht in viel anderen Sachen, aber wie unterschiedlich von der Figur, vom Charakter her, von der Persönlichkeit her Captain America und Johnny die Fackel sind. Dass ich lange nicht gecheckt habe, das ist die gleiche Figur, weil der die wirklich so gut unterschiedlich spielt, ne?
Ja.
Ist schon, ja.
Ja, also, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr sagen würde über den.
Ja, nee, ich kann dir da eigentlich nur groß im Großen und Ganzen zustimmen. Ja. Es sind halt eben, wie du schon gesagt hast, diese Easter Eggs quasi, ne?
Ja, genau.
Dass man
zum
irgendwie,
Beispiel Howard Stark war mir auch beim ersten Mal nicht bewusst, wer die Figur überhaupt ist.
Genau.
Und
man hat eben so den Vater von Tony Stark, von Iron Man, der überhaupt erst den kleinen, schmächtigen Kerl da in Captain America verwandelt.
Achso, eine Frage hätte ich noch an dich. Was hältst du von Red Skull in dem Film?
Genau, den finde ich eben auch, fand ich auch beim ersten Mal gucken, einen ziemlich belanglosen Bösewicht. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass der von Agent Smith gespielt wird.
Doch, das wusste ich.
Und ich finde zumindest, solange er seine Maske auf hat, also nicht seinen roten Totenkopf zeigt, spielt der den, finde ich, auch total super. Mhm. Danach geht halt so ein bisschen Mimik verloren wegen der Maske der roten. Mhm. Aber mochte ich total gern diesen verrückten Nazi-Deserteur quasi.
Ja, ich finde auch, dass der den gut böse spielt irgendwie. Ja. Also das ist so, das ist ein angenehmer Bösewicht irgendwie, der ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, Agent Smith kann das einfach gut.
Ja, der ist einfach super.
Der Schauspieler kann einfach solche Charaktere gut spielen, die so ein bisschen psychotisch sind.
Und auch seinen kleinen Nazi-Handlanger-Wissenschaftler fand ich super.
Lustigerweise, ich kann mich noch dran erinnern, als wir das vor ein paar Jahren das erste Mal geschaut haben, fand ich die fast wie Comic-Bösewichte. Ich fand die voll überspielt.
Was ja vielleicht auch gar nicht so ungewollt ist.
Ja, schon. Aber damals hat es mich gestört, das weiß ich noch. Damals fand ich auch das cringe. Das hatte ich diesmal nicht mehr tatsächlich, dass ich das so comichaft cringe fand und irgendwie so unpassend. Das hat schon irgendwie gepasst für mich diesmal. Also, das ist eigentlich ganz cool gewesen. Ja. Ansonsten fand ich Red Skull halt so als Bösewicht. Ich weiß auch nicht, der ist halt eigentlich auch nur ein Steve Rogers. Also der hat halt irgendwie, aber man sieht nicht so richtig, dass er wirklich, also er macht halt die ganze Zeit nicht wirklich was, finde ich.
Captain America?
Nee, Red Skull irgendwie.
Ach so.
Also man...
Ich glaube, wenn man genau, man müsste mal drauf achten, aber ich glaube, alles, was er macht, ist Nazis töten.
Ja. Er schießt die ganze Zeit irgendwie nur Nazis.
Der ist hier wirklich der Böse.
Naja.
Und dann überfällt Captain America einfach seine Basis, ne?
Ja.
Keine Ahnung, ne? Das stimmt wirklich.
Ich hab echt so ein bisschen leider das Gefühl bei Red Skull, dass es wird immer gesagt, wie krass der ist. Das ist so ein typisches Problem, Show, Don't Tell. Und die reden immer darüber, wie krass er ist und wie böse er ist und wie viel Macht er hat. Aber es wird nicht gezeigt so richtig.
Er hat halt schon in den 30er...
flieht er immer nur.
Ja, in den 30er, 40er Jahren hat der halt irgendwie voll die Lasertechnologie.
Ja,
aber die wird eigentlich im Film nicht besonders mächtig dargestellt.
Weil da stehen immer seine
Stormtrooper und schießen mit ihren Lasern ins Nix und dann kommen die Alliierten mit ihren Maschinengewehren und erschießen einfach alle.
Genau.
Und das ist so, okay, warum habt ihr diese Laserwaffen, wenn die offensichtlich scheiße sind?
Genau. Das ist auch was mich ein bisschen gestört hat, was ich so an der Logik im Film ein bisschen blöd fand, weil die haben diese krass überpowerte Lasertechnologie, wo wenn du getroffen wirst, wirst du einfach wegvaporisiert. Und warum machen die nichts damit, weißt du? Also damit kannst du doch einfach mal so ein Land überfallen und alles weglasern so.
Genau.
Verstehe nicht, warum die dann immer irgendwie in ihren Basen sitzen und nur irgendwie, weiß nicht.
Und dann kommt irgend so ein Typ, der sein Schild wirft und dann sind alle Laser machtlos.
Ja genau, auf dem Motorrad, der sein Schild wirft. Weiß nicht. Also ich fand das von dem, was eigentlich die Machtverhältnisse sind, fand ich das eigentlich voll umgedreht. Also die Bösen wurden mit ihrer Lasertechnologie total zu Vollidioten gemacht, die nicht irgendwie benutzen. Und die anderen wurden komplett overpowered, wobei es eigentlich auch nur irgendwelche Dudes sind. Also ich meine, bis auf Captain America sind das auch nur irgendwelche Menschen.
Ja.
Naja.
Ja, so ist das.
Aber wir haben auch noch gar nicht über den besten Bart im Film geredet.
Naja, den Iren oder was auch immer das ist.
Das ist meine Lieblingsfigur, glaube ich.
Der hat die ganze Zeit so ein Bowler-Hat auf, so einen kleinen runden und so einen super prächtigen Schnauzer über die Wangen.
Ja, das ist auch was. Diese Truppe, also diese Special-Truppe um Captain America rum ist für mich so ein bisschen so eine Comic-Truppe. Also die ist sehr comichaft. Die gibt es bestimmt auch. Die sehen bestimmt so aus, wie sie aussehen, weil sie im Comic so aussehen. Die passen irgendwie gar nicht so richtig rein in diesen Film.
Aber es ist auch so klischeehaft, weißt du, da ist eben Captain America als Anführer, dann ist da so dieser Bucky, der später zum Winter Soldier wird, und dann sind da dieser Bowlerhead und Schnauzerkerl, dann ist da der Asiate, der Schwarze, es fehlt eigentlich nur noch so die Frau, die noch so im Team ist.
Naja, Carter, ne?
Carter ist aber ist nicht wirklich in dem Team mit drin.
Irgendwie
aber,
schon, sie ist ja auch da.
Ja, genau.
Ja. Naja, okay, das glaube ich alles.
Und der Franzose?
Der Franzose?
Genau, die sind alle so ein Attributcharaktere irgendwie.
Ja, mehr haben sie ja auch nicht. Also
die haben auch kaum Text.
Ja, das ist glaube ich alles, was ich zu dem Film sagen wollen würde.
Wie viele Sterne gibst du?
Okay, nee. Wie viele Sterne gebe ich? Ich glaube, den gebe ich 2.
Mhm.
Der hat mich leider, am Anfang hat er mich gehabt, aber der hat mich einfach zum Ende hin so weggecringed.
Ja, verstehe ich.
Das ist einfach, dass er das da echt verloren hat für mich. Den gebe ich 2.
Ja, ich gebe dem 2,5. Na, es kommt ja, stimmt, ich habe da auch noch drauf geachtet. Das sind eben so die Sachen, auf die man jetzt achtet, die man beim ersten Mal gucken überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Weil es geht ja auch viel um den Tesseract, der ja irgendwie dann so ein Infinity Stone ist in Wirklichkeit oder irgendwie sowas später.
Irgendwann, ja, das stellt sich aber sehr spät erst.
Und Red Skull stirbt ja im Endeffekt dadurch, dass Captain America versehentlich irgend so ein Gerät von ihm kaputt macht und dann geht er hin und sagt, nein, was hast du getan? Und nimmt den Infinity Stone und dann löst er sich auf. Und ich habe mal drauf geachtet, das sieht wirklich so ein bisschen aus, als ob so Asgard über den Regenbogen reisen. Der wird wegteleportiert. Mhm. Und der kommt ja dann später im MCU tatsächlich an der Stelle vor, wo ich mir immer dachte, so, hä, das ist, warum? Mega weird, dass der jetzt da ist.
Ah, okay.
Aber wenn man, das macht jetzt tatsächlich ein bisschen Sinn, finde ich.
Darf ich, wann kommt der denn nochmal vor?
Ja, später erst.
In dem Film, den wir schon gesehen haben?
Ja, in Avengers Endgame oder dem anderen Thanos-Film,
Okay, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber schauen wir mal. Also schauen wir mal bei diesem Mal schauen. Weil wie gesagt, also ich weiß auch beim ersten Mal, wenn man da nicht drin ist, man ist einfach überfordert von allem, was da so angespielt wird. So. Ich kann mich dann null dran erinnern, dass der nochmal vorkommt.
Naja. Ja gut, ich gebe dem auf jeden Fall 2,5 von 5.
Okay.
So 50%, so halb gut, halb scheiße.
Aber trotzdem was, wo ich sage, ist Ja,
ist okay. Kurz.
Ist kurzweilig, ist okay. Ja.
Ja, ich hab ja jetzt erst gecheckt, dass jeder MCU-Film mindestens 2 Stunden dauert. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber ich finde, ehrlich gesagt, mag ich das. Es gibt viele Leute, die beschweren sich drüber, wenn Filme zu lang sind. Ich finde 2 Stunden ist eine gute Zeit für einen Film. Und wenn er genug zu erzählen hat, darf der auch mal 3 Stunden werden.
Ey, es kommt immer darauf an, was der Film mir erzählt. Genau. Also es gibt Filme, die sind 3,5 Stunden lang und sind trotzdem eigentlich zu kurz. Also für mich ist immer die Frage, wann schaue ich beim Film das erste Mal auf die Uhr?
Ja. Weil, wie lang geht er denn noch?
Ja, weil wenn du irgendwann so, wenn die Story so belanglos ist, dass du halt woanders hinschaust, dann hat der Film eigentlich schon verloren. Und das kann halt schon relativ früh passieren, wenn er am Anfang zu viel Zeit braucht, um mal irgendwie in Fahrt zu kommen. Das kann aber auch, wenn er zu lang geht, dann irgendwann, wo man sich denkt, so, ey, was kommt denn jetzt noch? Also für mich ist auch oft die Frage, wenn ich mir überlege, okay, schaue ich mal kurz, wo ich bin, weil ich mir denke, wir haben doch jetzt schon so viel, wo sind wir denn? Und dann sehe ich, oh Gott, ist erst die Hälfte um.
Ja. Ich mache halt eher, also ich glaube, ich habe in meinem Leben öfter die Erfahrung gemacht, dass ich bei so 90-Minuten-Filmen das Gefühl habe, dass alles gerusht ist und alles irgendwie unbefriedigend dann ist, weil alles so schnell gehen muss, wie die Erfahrung, dass ich mir denke, so, der dauert immer noch so lang. Deswegen tendiere ich eher dazu, dass ich längere Filme mag.
Ja, und ich finde, dieses Gerushte hat ja auch Captain America. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde den Moment, wo er seine Truppe dann hat und wo die dann diese ganzen Basen überfallen, das ist ja so ein Zusammenschnitt.
Ja.
Den fand ich richtig dumm.
Das ist genau das.
Das ist super gerusht so einfach.
Die lassen sich für die Origin-Story viel Zeit und das ist auch tatsächlich gut gemacht. Mhm. Aber danach geht es wirklich so Szene bam, an Szene bam, bam. An Szene.
Genau.
Und man weiß gar nicht, ist das jetzt innerhalb von 2 Tagen oder von 8 Jahren passiert, was man da jetzt gerade in dieser Compilation gesehen hat.
Genau. Das ist so, man hat gerade irgendwie Bucky wiedergefunden.
Und dann stirbt er auch schon.
Das ist so, okay, das ist krass gerusht gewesen für mich. Aber ja, da ist es mir richtig aufgefallen.
Ja.
Aber gut, wir müssen jetzt echt schauen, wir sind schon bei einer halben Stunde, wir haben noch sehr viele Filme vor.
Ja. Und dann haben wir chronologisch natürlich weitergemacht mit einer Serie, die, glaube ich, nur ein Jahr später spielt.
Genau.
Und zwar direkt nach Kriegsende. Agent Carter.
Agent Carter.
Das ist tatsächlich was, das wir auch noch nie gesehen haben.
Genau. Und da sind wir auch noch nicht durch, weil das sind 2 Staffeln.
Mhm.
Die hat auch nicht mehr, glaube ich, ne?
Die hat nur 2 Staffeln.
Genau. Wir hatten den One-Shot noch.
Ja, der One-Shot. Ja. Das ist ganz komisch. Ne? Zur Erklärung, falls ihr das überhaupt nicht wisst, auf Disney Plus gibt es quasi ganz viele so kleine One-Shots, heißen die. Das sind quasi offiziell Teile des MCUs. Das sind aber so 4 bis 15 Minuten Shorts, die irgendwie quasi oft nur so kleine Gags irgendwie erzählen oder so Kurzgeschichten erzählen, die irgendwo zwischen dem Film spielen. Und laut dieser MCU-Liste von IMDb, und ich habe auch nochmal nachgeguckt, das ist offiziell so bestätigt, spielt dieser One-Shot direkt vor der Serie Agent Carter. Und nachdem wir dann den One-Shot und dann die Serie geguckt haben, waren wir beide ein bisschen verwirrt. Ich habe lang darauf gewartet, dass da eine Connection kommt, aber es kommt keine mehr. Weil wie sich herausstellt, sind die beiden sehr schwer zu vereinen. Und deswegen gibt irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Und ich habe mir auf Reddit ganz viel wilde Fan-Theorien durchgelesen, wo Fans irgendwie versuchen, diese beiden Sachen so unter einen Hut zu bringen.
Also für mich ist... Ich habe ja eine Theorie, aber da weiß ich halt noch nicht, ob das stimmen kann, weil es ein bisschen drauf ankommt, wie jetzt Agent Carter 2. Staffel endet. Weil, wie gesagt, wir sind noch nicht durch. Wir sind jetzt am Anfang der 2. Staffel. Wir haben die 1. Staffel komplett geschaut und die 1. Folge der 2. Staffel. Deswegen würde ich jetzt mal nur die 1. Staffel besprechen.
Genau.
Aber meine Theorie ist ja, dass das vielleicht mit dem, was in diesem One-Shot, nämlich dass sein Vater Howard Stark anruft und sagt so, hey, du übernimmst jetzt S.H.I.E.L.D., das ist nämlich das Ende von dem One-Shot, dass das vielleicht auch das Ende der Serie ist und sie sich einfach gedacht haben, okay, wir machen jetzt diesen One-Shot, damit in 10 Minuten erklärt wird, was in der Serie in 2 Staffeln passiert.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber das ist für mich eine Erklärung zumindest irgendwie, weißt du?
Ja, weil nur um das mal zu erklären, damit ihr überhaupt wisst, was los ist. In diesem One-Shot ist es eben so, also in der Serie und in dem One-Shot geht es sehr viel darum, dass sie natürlich in den 40er Jahren als Frau sehr stark diskriminiert wird.
Genau,
und
der Krieg ist zu Ende.
Beziehungsweise ich...
Doch, der Krieg ist zu Ende.
Ja, aber ich glaube, in dem One-Shot noch nicht, in der Serie ist er dann schon zu Ende. Ich glaube, das ist so der Unterschied von der zeitlichen Anordnung her.
Echt?
Ja, aber ist ja egal. Hm. Und obwohl sie eben eine totale Top-Agentin ist, wird sie behandelt wie eine Sekretärin, basically.
Genau.
Und in dem One-Shot ist es so, dass man eben sieht, dass sie da schlecht behandelt wird und dann ruft eben Howard Stark an, der super einflussreich und super reich ist und dann zwingt der quasi ihren Chef, der sie so wenig wertschätzt, dass der jetzt zu ihr geht und ihr herzlich dazu gratuliert, dass sie jetzt gemeinsam mit Howard Stark SHIELD als neue geheime oder nicht ganz so geheime Organisation gründet und leitet. Und dann muss der sich total erniedrigen ihr gegenüber. Und dann ist dieser One-Shot vorbei und dann geht die Serie los und sie arbeitet wieder in diesem SSB oder wie es heißt?
SSR.
Office? SSR Office.
SSR, ja. Ja. Und was so eine so Special Operations Office ist, die, also zumindest in der Serie nach dem Krieg so.
Oder während des Kriegs eigentlich, glaube ich, waren die, im Grunde waren die so der Geheimdienst, während spezialisiert auf den Krieg oder irgendwie so.
Okay, ja. Weil in der Serie ja sind auch, sie aber definitiv nach dem
Krieg. Ja, ne? Es geht auch drum, von wegen, dass mal erwähnt wird, von wegen, welche Nutzen haben die jetzt nach dem Krieg eigentlich
genau,
noch.
Genau, das ist eigentlich ein großer Teil sogar von der Serie.
Und die Serie geht dann damit los, dass sie einfach wieder in dem Büro arbeitet und wieder diskriminiert wird und Howard Stark wird sogar als Verräter gesucht, weil er angeblich Waffen an die Feinde verkauft hat. Ja. Und das passt so gar nicht zusammen.
Ja, es ist sehr seltsam.
Sehr komisch. Naja, aber offiziell passiert das in der Reihenfolge, okay, von mir aus.
Ja, ich würde den One-Shot jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht...
Nee.
Dann zähle ich einfach zu der Serie dazu.
Ja, keine Ahnung, für mich existiert der nicht, weil der keinen Sinn macht. Ich blende den aus.
Okay, na gut.
Das ist eine Alternate Reality.
Der ist nicht im Bewertungsspektrum enthalten.
Nicht in meinem Headcanon. Ja, genau. In der Serie geht es dann eben, wie schon gesagt, um genau das. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass quasi hauptsächlich Agent Carter und der Butler von Tony Starks,
der
so ein typischer,
Jarvis heißt.
Ja, der Jarvis heißt und so ein typischer britischer vornehmer Kerl ist. Mhm. Dass die gemeinsam die Waffen von Howard Stark, der hat quasi so. Also, ne, der wird angeklagt, die verkauft zu haben. In Wirklichkeit hatte der so einen Geheimbunker, wo er alle Erfindungen aufbewahrt hat, die versehentlich sehr krasse Waffen geworden sind, obwohl sie eigentlich was ganz anderes hätten sein sollen. Ne, so ein Massageding wird dann irgendwie zu einer Nervensystemknochenbrechenden, muskelverzerrenden Waffe und lauter so Sachen. Mhm. Und die Vault wurde ihm ausgeräumt und jetzt haben quasi Terroristen seine super fehlerhaften Erfindungen, die alle tödliche Waffen sind. Und Carter und der Butler müssen die jetzt wieder zurückholen und seinen Namen reinigen. Darum geht's basically hauptsächlich.
Genau, ja.
Ja, ich muss sagen, ich fand die ersten ein, zwei Folgen richtig langweilig und richtig scheiße und dachte mir, um Gottes Willen, wenn wir jetzt 18 Folgen davon gucken müssen, dann ohne Scheiß, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr auf meinen Plan. Aber die Serie wurde dann echt immer besser und besser und ich muss sagen, am Ende, wo dann auch so die richtigen Bösen eingeführt werden.
Zumindest
so,
in der ersten Staffel.
Ja, genau, in der ersten Staffel. So eine Black Widow quasi, ne, da haben wir wieder die Referenzen, wo ich wieder so davor sitze und sage, ah, das kenne ich.
Aber
und dieser Mind-Control-Psychiater, das ist cool dann, muss ich sagen. Ja. Und das hat mir dann echt richtig gut gefallen.
Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ob das wirklich eine Black Widow ist. Ich weiß es nämlich nicht.
Ich war mir auch nicht sicher, ob das nur Parallelen hat, aber die ist offiziell eine Black Widow.
Ah,
das wird in der Serie zwar nie erwähnt, aber ja, die gehört zum Red Room und dem ganzen Zeug.
Okay, dann hatte ich ja recht mit Black Widow.
Ja.
Mir ging es auch so. Ich fand die ersten 2, 3 Folgen, die lassen sich ewig Zeit, um die ganzen Charaktere mal und was für Beziehungen die haben. Also die ist wirklich so, die ersten 3 Folgen sind wirklich langweilig und ziehen sich ewig hin und dann geht es ein bisschen schneller. Ja, grundsätzlich dieses ganze Setting... Ja. Ich habe halt das Problem, ich mag Agent Carter nicht so richtig. Also ich werde mit der Figur einfach nicht so warm. Ich finde die nicht, ich finde die okay jetzt. Also ist nicht so, dass ich die nicht mögen würde, aber die ist für mich so ein bisschen egal. Die ist für mich, die ist mir auch nicht so richtig sympathisch irgendwie. Also niemand aus der Serie ist mir so richtig sympathisch geworden irgendwie. Das ist ein bisschen das Problem. Der sympathischste ist für mich noch irgendwie Howard Stark und der kommt halt fast nicht vor. Auch Jarvis, weiß nicht, das hat mich nicht so richtig gecatcht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist leider ein bisschen das Problem. Und auch, dass sie so eine, ja, diese Superagentin-mäßig unterwegs ist, finde ich teilweise einfach dann auch ein bisschen unrealistisch, aber das ist ein grundsätzliches Problem für mich, finde ich, dass oft, wenn in so Filmen nicht erklärt wird, warum ganz normale Menschen, auch wenn sie super ausgebildet sind, so krasse, so viele Schläge einstecken können, weißt du? Weil ich mir immer denke, nee, weil ein ganz normaler Mensch, auch wenn er gut trainiert ist, vielleicht 3 Schläge ins Gesicht, die man wirklich abkriegt und ist vorbei. Und die sind halt so, ne, diese Schlagabtausche dauern ewig. Und dann denke ich mir mal so, nee, das ist einfach unrealistisch. Weiß nicht, das ist auch vielleicht mein Problem. Bei Superhelden kann ich das besser nachvollziehen. Also da funktioniert es für mich besser, weil ich mir immer denke, naja, die sind halt Superhelden, ne? So Hulk ist, ja klar, dass der ein paar Schläge einstecken kann oder Thor oder auch Tony Stark in seiner Rüstung. Das funktioniert besser als bei Black Widow oder bei Agent Carter, die halt auch nur Menschen sind. Hm. Die haben ja keine Superkräfte. Und deswegen funktionieren die Kämpfe auch nicht so gut für mich, die es so gibt. Ja, aber ist schon okay.
Ja, wie gesagt, ne, ich bei mir ist die Serie also am Ende der ersten Staffel mochte ich die Serie tatsächlich wirklich gern und muss sagen, die hat mir gut gefallen. Ich finde auch, mir geht es ein bisschen so wie dir, dass ich jetzt die Charaktere alle nicht super finde. Die sind nicht so wirklich gut geschrieben. Die sind auch sehr klischeehaft. Aber ich finde Jarvis schon sympathisch zum Beispiel. Der ist halt, ne, das Klischee von diesem Alfred-Charakter. Ja, ja, ja. Aber das
ist alles sehr klischeehaft.
Ja, genau. Aber ja, die Klischees funktionieren halt eben auch teilweise für mich. Ja, und okay, man hat halt auch wieder so kleine Referenzen zum Marvel-MCU, wie eben zum Beispiel, dass der Butler Jarvis heißt, wie der Supercomputer von Tony Stark dann, der quasi, ich finde es ein bisschen komisch, dass der irgendwie seinen Supercomputer-KI nach dem Butler seines Vaters nennt. Aber I guess als alten Mann hat er den vielleicht noch gekannt, ne? So als väterliche Figur vielleicht sogar, wer
ich
weiß.
Ich denke mal, er wird einfach die väterliche Figur für Tony gewesen
ja,
sein.
Ja, kann schon sein. Und er funktioniert für mich schon.
Ja, also wie gesagt, wurde für mich besser dann nach der Hälfte ungefähr von der Serie. Aber für mich ist halt schon so, wir haben ja jetzt die erste Folge der zweiten Staffel schon gesehen und obwohl die ziemlich retconnt, würde ich sagen, die schreibt schon einige Sachen dann auf einmal ganz schön um.
Bin mir nicht sicher, ob die retconnt, aber sie ist so ein bisschen fast wie ein Reboot oder sowas.
Ja,
also
ja, da sind auf einmal so aus dem Nichts Charaktere dann ganz woanders, aber da will ich gar nicht so viel drüber reden. Aber die erste Folge der zweiten Staffel hat für mich insgesamt schon mehr Potenzial für eine coole Story als die gesamte erste Staffel, muss ich leider sagen.
Okay.
Ich finde zwar diesen Mind-Control-Doktor irgendwie, ist ganz cool, das, was der so kann und so weiter. Und auch die Black Widow finde ich eigentlich ganz cool, aber das ist für mich zu wenig. Das fand ich eher ein bisschen langweilig. Da finde ich so das Mystery aus der zweiten Staffel, was aufgemacht wird, interessanter.
Mhm. Ja, ich muss sagen, also was ich halt echt für ein Problem mit der Serie habe, das ist halt was Persönliches. Ich finde so diese Zeit 30er, 40er, 50er Jahre USA immer langweilig, das finde ich einfach, weiß ich nicht. Mhm. Und ich finde so Agentengeschichten eigentlich auch immer langweilig. Deswegen war das Setting gleich mal für mich problematisch, aber tatsächlich habe ich es dann noch cool gefunden. Was ich aber für ein ganz großes Problem habe, ist, dass alle Figuren für mich genau ja, gleich aussehen.
Ja.
Die Männer haben alle die gleiche Kleidung, die Frauen genauso, die sind gleich geschminkt, die haben die gleichen Frisuren. Ich kann die nicht auseinanderhalten.
Ja.
Und ganz oft musste ich dich dann fragen, so, Moment mal, war das nicht die und die Figur? Und dann hast du mir gesagt, nee, die Figur ist ja schon tot. Das ist jetzt die Figur. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, stimmt.
Ja.
Warum sehen die einfach genau gleich aus?
Das Problem habe ich aber auch ein bisschen. Nicht so ganz so krass wie du, Aber ja, geht mir leider auch so. Das ist so, ich finde diese Mode aus der Zeit, sowohl von den Männern als von den Frauen auch, voll cool, ehrlich gesagt. Ich finde es so schade, dass man heutzutage sich so nicht mehr anzieht, dass man einfach immer einen Anzug anhat oder immer irgendwie
so Cocktailkleid oder so.
Ja, nicht unbedingt Cocktailkleid, aber die sehen immer alle einfach immer gut angezogen aus. So. Ist auch natürlich ein bisschen anstrengend.
Ja.
Wahrscheinlich. Aber irgendwie, ich mag diese Mode voll. Aber das hat halt leider auch zur Konsequenz, dass gerade die Männer alle gleich aussehen.
Alle gleich.
Die sehen alle gleich aus. Die haben alle einfach einen Anzug an. So. Und
alle
die gleiche
haben so gegelte Haare. Ja. Genau, alle gleich. Ich habe mir wirklich die Figuren teilweise anhand der Haarfarben gemerkt.
Ja,
und von der ersten zur zweiten Staffel färbt sich eine Figur die Haare. Und ich habe ungefähr wirklich die halbe erste Folge gebraucht, um zu verstehen, dass das die gleiche Figur aus der ersten Staffel ist.
Ja.
Das ist furchtbar. Naja. Ja, aber
okay.
Alles in allem mochte ich die Serie echt ganz gerne und ich würde ja sogar für, also so im Rahmen der MCU-Verhältnisse aus dem Bauch raus 3,9 von 5 Sternen geben.
Okay, so viel.
Ja.
So viel, okay.
Nur die erste Staffel jetzt mal isoliert.
Ja, die erste Staffel. Ich gebe dir tatsächlich, weil ich das insgesamt sehr vergleichbar zu Captain America fand, zum Film, auch nur 2.
Okay.
Das war leider für mich, ey, das ist sowas, wo ich sage, nee, das hat für mich keinen Anreiz, also das mache ich sowieso nicht, weil ich gucke Filme meistens nicht doppelt,
ja.
Aber das hat für mich gar keinen Anreiz, das nochmal zu schauen. Das ist so, ich habe es einmal geschaut, es war okay, aber nee.
Ich auch nicht, aber ja.
Okay.
Ja, soweit zum MCU. Weiter
soweit
sind wir aktuell
MCU.
Noch nicht.
Genau, wie gesagt, wir sind jetzt bei, also wir haben jetzt als nächstes die Folge 2 von Staffel 2, Agent Carter.
Genau, bin ich gespannt.
10 Folgen.
Ja, aber die wird bestimmt noch cool.
Ja, schauen wir mal. Genau. Okay.
Okay.
Gut.
Und dann haben wir auch noch 2 Filme von dir geguckt.
Genau, 2 Filme von mir.
Angefangen haben wir mit
Face Off.
Face Off im Körper, also wie heißt der mit Deutschland?
Ich glaube im Körper des Feindes.
Hat der nicht? Ja, ich dachte, der hat irgendwie, im Körper des Feindes ist der Untertitel, aber
nee,
vielleicht
heißt er
auch einfach
im Körper des Feindes.
Ja, kann schon sein. Mit John Travolta und Bruce Willis aus den 90ern, denke ich.
Nicolas Cage
aus den 90ern, denke ich.
Bruce Willis auf einmal, ja.
Diese ganzen 90er-Schauspieler.
Ja.
Nee.
Den habe ich mir gewünscht sozusagen, oder den habe ich entschieden, dass wir den schauen. Was tatsächlich auch nur daran lag, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber wir haben kurz vorher über den Film geredet, dass der irgendwie cool war und ich habe mir gedacht, weil ich hatte den, ich weiß, dass ich den wahrscheinlich zu jung als Teenager, Kind vielleicht, mal gesehen habe. Ich konnte mich aber fast an nichts mehr erinnern. Ich hatte so einzelne fragmentmäßige Erinnerungen noch an einzelne Szenen, aber worum es so richtig in dem Film ging und was da abgeht, überhaupt nicht mehr. Ich hatte den aber irgendwie in sehr gute Erinnerung und du hast den, glaube ich, noch ein bisschen besser in Erinnerung gehabt. Und dann haben wir generell darüber geredet, dass Nicolas Cage schon irgendwie eine coole Sau ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann schauen wir den doch gleich einfach mal. Face Off.
Mhm. Ja, genau. Aber im Grunde war es bei mir genauso. Ich habe den aus irgendeinem Grund auf Videokassette gehabt und aus irgendeinem Grund als Kind rauf und runter gesehen. Ich fand den super.
Ah, okay.
Aber ich weiß, also auch viel zu jung. Ich habe keine Ahnung, wo ich den überhaupt her hatte. Und ja, genau. Aber mir ging es auch so, dass ich nur noch ein paar Szenen in Erinnerung hatte und an ganz viel konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und ich dachte mir während des Guckens so, ach so, das ist das und so ist das. Ja.
Willst du kurz zusammenfassen, worum es geht?
Ja.
Ich finde, das solltest generell sowieso du übernehmen, weil du kannst es besser. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, mir fällt es immer irgendwie ganz schwer, kohärent und sinnvoll über so Sachen zu reden. Ich habe so viele Gedanken über einzelne Sachen und kann das dann immer gar nicht so in Worte fassen. Du kannst das sehr viel besser, dass du einfach zumindest mal kohärent und gut zusammenfassen kannst in 2 Sätzen, was eine Story von
ist. Ich mache das ja basically hauptberuflich.
Ja, genau. Deswegen sage ich auch so, machen wir es am besten so, dass du mal kurz zusammenfasst, worum es geht und dann kann ich einzelne Aspekte kurz ansprechen und sagen, die waren scheiße.
Also im Endeffekt geht es darum, dass Nicolas Cage ein international gesuchter Superterrorist ist. Und John Travolta ist Polizist, der sein ganzes Leben lang der Suche nach diesem Terroristen verschrieben hat, weil damals bei einem Attentat hat Nicolas Cage John Travoltas Sohn erschossen. Versehentlich, er wollte ihn erschießen. Und dann ist es eben soweit, die fangen den Terroristen, sie stellen ihn endlich, sie haben ihn. Das Problem ist aber, er hat eine Bombe irgendwo in der Stadt platziert, die irgendwie katastrophale Ausmaße annimmt, wenn sie in ein paar Tagen explodiert. Und die geniale Strategie, wie sie drauf kommen, ist, dass sie das Gesicht von dem im Koma liegenden Nicolas Cage abschneiden und auf John Travoltas Gesicht draufkleben, damit der dann quasi undercover in seine Strukturen, in seine terroristischen Netzwerke eintaucht und Informationen über die Bombe findet. Und das läuft auch alles super nach Plan. Aber dann wacht unerwarteterweise Nicolas Cage ohne Gesicht aus seinem Koma auf, entführt den Wissenschaftler, der das alles gemacht hat, und lässt sich John Travoltas Gesicht auf seinen Schädel kleben. Und dann übernimmt quasi während John Travolta als Nicolas Cage undercover ermittelt im Gefängnis, in einem Hochsicherheitsgefängnis, übernimmt dann Nicolas Cage John Travoltas Leben als Polizist und seine Familie und ist total creepy und eine Gefahr für alle. Und das ist so das Setup von dem ganzen Film.
Genau. Und das muss halt wieder rückgängig gemacht
werden.
Das ist die ganze Zeit.
Und das ist eben das Problem, weil natürlich der Böse dann alle umbringt, die davon wissen, von diesem geheimen Austausch. Das darf ja fast keiner wissen. Und dann glaubt die ganze Welt tatsächlich, dass der Polizist in Wirklichkeit der Terrorist ist und der sitzt jetzt wirklich im Gefängnis und kommt da auch nicht mehr raus. Und das ist dann das große Dilemma.
Genau. Das ist schon ein sehr dummer Plot. Das ist schon so ein Comic-Plot. Irgendwie.
Das ist schon sehr crazy.
Aber irgendwie cool. Irgendwie. Das ist noch so, ja, das ist noch was Originelles.
Ja, eine Original Story immerhin.
Das ist wirklich eine Original Story, ja.
Und gerade mit Nicolas Cage, der wieder mal natürlich, dafür ist er ja bekannt, overacted wie sonst noch was.
Jeder overacted in diesem Film. Ich finde wirklich jeder in fast jeder Szene overacted komplett. Aber Nicolas Cage ist schon der Geilste, muss man sagen.
Ja, weil John Travolta versucht dann so zu spielen, wie Nicolas Cage spielt, während er ja seine Figur übernimmt. Und Nicolas Cage ist einfach Nicolas Cage die ganze Zeit. Ja. Und somit sind alle irgendwie Nicolas Cage. Und das ist eine interessante Kombination.
Also, das ist ein Level von Cringe, den ich geil finde, irgendwie, muss ich sagen. Also diese Szene ganz am Anfang, wo er da diese Bombe in diesem, das ist irgendwie eine Kirche oder
sowas.
Ja,
so eine Kathedrale oder
so. So eine Kathedrale und dann in diesem Priestergewand ist und dann sich so dreht, das ist schon einfach geil. Das ist schon einfach cool. Aber auch, wie sein Charakter eingeführt wird, wo er dann zum Rollfeld fährt, wo der Jet steht und dann aus dem Auto aussteigt und dann mit seinem Bruder redet und dann dieser Anzug, dieser Samtanzug und diese Pistolen aus Gold und so, das ist auch so geil, wie er da overacted. Das ist schon super, muss man sagen.
Ja, Nicolas Cage ist einfach super. Fast alle Filme, in denen der drin ist, sind oft nur wegen ihm gut.
Ja.
Und ich mag auch ihn als Schauspieler und seine Filme sehr gerne, weil er eben so einen besonderen Stil hat zu Schauspielern. Das ist schon sehr interessant. Ja, und zu der Zeit zumindest, vor allem in den 90ern, war ja John Travolta auch ein Riesenactor, ne? Seit Pulp Fiction spätestens wahrscheinlich war ja der super berühmt. Also das ist schon ein High-Budget-Movie auch definitiv gewesen.
Der spielt auch super, also muss man auch sagen. Der verliert nur ein bisschen, weil Nicolas Cage halt in dem Film
ist. Ja, genau.
Aber eigentlich ist der auch ein super, super Schauspieler.
Ja, und ansonsten ist es halt, wie man sich so einen Actionfilm aus den 90ern vorstellt. Jede zweite Szene wird irgendwer verprügelt oder es gibt Explosionen und es wird geschossen. Und
also die Action-Szenen sind wirklich sehr 90er, muss man sagen. Was mir sehr gefallen hat an dem Film ist, es geht echt zack, zack. Also die ganze Vorgeschichte und so weiter, das ist ganz anders als Captain America, der sich sehr viel Zeit nimmt und sehr viel so die Motivation der Charaktere und und dann dauert das eine halbe Stunde, bis man mal, nee, das ist hier gar nicht so. Also man ist sehr, sehr schnell bei dem, wir müssen jetzt die Gesichter austauschen Part. Und dann kommt, also das fand ich sehr cool, und dann kommt ein langer Part, wo es sehr viel Action gibt. Und die Action, lustigerweise finde ich, die ist am schwächsten in dem ganzen Film.
Weil sie so super lang dauert. Ich glaube, der Film hat eine 15-minütige Bootverfolgungsjagd.
Ja. Das ist leider wirklich... Das ist so ein Film, wo ich mir denke, jetzt hört doch mal auf, einfach redet doch mal wieder miteinander.
Lass mal wieder Nicolas Cage sehen. Ja. Die geilsten Szenen sind, wo Nicolas Cage, also mit dem umgewandelten Gesicht dann schon, wo er quasi schon den Polizisten spielt, wo er dann diese Identitätskrisen hat, wenn er in den Spiegel guckt und er sieht das Gesicht des Mörders seines Sohnes quasi. Ja, ne? Ja. Und dann dreht er immer so durch, vor allem in der Szene auf Drogen. Und das ist schon einfach echt gut.
Ich finde auch die Szenen geil, wo praktisch Nicolas Cage den Polizisten spielt, der Nicolas Cage spielt. Weißt du? Seine Rolle dann treu bleiben will und so. Ah, es ist schon super. Also ja, das toller Film, muss ich echt sagen. Es ist irgendwie ein toller Film. Kann man heute noch sehen. Wie gesagt, hat sehr viel Action-Szenen drin, die einfach kürzer sein können.
Es sind auch Szenen drin, wo man einfach nur sagt, naja, es waren die 90er.
Ja,
okay. Ist schon okay. Naja, genau. Was würdest du dem Film geben?
Ich glaube, ich gebe den 3,5.
Wow, nicht schlecht.
Ich gebe den 3,5. Den kann man sich schon ansehen. Ich finde zum Ende, also der hatte erst die Bootsszene, glaube ich, war dann da, wo ich das erste Mal aufs Handy geschaut habe, um zu gucken, wie lange er jetzt noch geht.
Ja, weil das ist ja einfach schon das Finale quasi.
Ja, genau, das ist ja praktisch schon das Finale. Aber immer, wenn der Film ein bisschen ruhiger ist, wenn John Travolta und Nicolas Cage miteinander oder mit anderen Figuren auch wirklich interagieren, ist der Film super.
Also
ich meine, ohne dass es sich geschlagen wird, interagieren.
Ich würde dem Film 2,5 geben, aber dank Nicolas Cage gebe ich dem 3.
Okay.
Ja, es ist ein unterhaltsamer, bescheuerter Film.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, für mich ist der weniger cringig als Captain America.
Ja, ich weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber der lehnt sich in sein Cringigsein rein und zelebriert das.
Ja, genau.
Während das
bei
Captain America unfreiwillig wirkt.
Genau. Das ist so ein bisschen so, der ist, ich will ihn nicht Trash nennen, aber eigentlich könnte man den guten Trash nennen.
Ja, irgendwie verstehe ich das, ja.
Nee, der ist schon cool.
Ist halt so, ich glaube, das kann man schon sagen, das ist so typischer 90er-Jahre Hollywood-Action-Trash. Ja. Wie halt damals alles so Action-Trash war eigentlich.
High-Quality-Action-Trash. Ich glaube, von so 90er-Jahren Actionfilm ist das mit einer der besten.
Wahrscheinlich. Oder, von mir aus.
Ja, das zum ersten Film, den wir geschaut haben.
Ja, und dann im krassen Kontrast war deine zweite Wahl für den zweiten Filmabend.
Genau, die zweite Wahl für den zweiten Filmabend war The Help.
The Help. Ein Film, soll ich den zusammenfassen?
Ja, fass du den bitte zusammen.
Puh, das ist aber gar nicht so leicht. Also, weil da gibt es sehr viele Story-Stränge, basically, die teilweise relativ parallel sogar laufen. Und im Endeffekt spielt das in den 1960er Jahren in den USA. In den Südstaaten, wo es basically darum geht, wie Schwarze, hauptsächlich Frauen, es geht eigentlich nur um Frauen in dem Film, zwar nicht mehr in der Sklaverei gefangen sind, wie noch ihre Großeltern, aber basically hat sich an ihrem sozialen Status nicht viel verändert und sie sind immer noch Bedienstete für die reichen Weißen, die da leben. Und es geht eben um diese Beziehung zwischen den schwarzen Frauen und den weißen Frauen. Und gleichzeitig geht es um, wie heißt die Schauspielerin?
Welche jetzt?
Die Margaret Robbie? Nee.
Ich google das.
Was hat die noch gespielt?
Die hat in Amazing Spider-Man.
Ah ja, genau. Die war Mary Jane in Amazing Spider-Man.
Genau. Ich gucke kurz, wie die heißt im Moment.
Und die hat eben, das ist eine weiße Frau, die aber eben nicht in diesen Stereotyp der 1960er passt, die sehr selbstständig ist, die Karrierevorstellungen hat. Emma Stone ist das. Ich verwechsel die nämlich immer mit dieser anderen Schauspielerin, die Barbie gespielt hat. Aber gut, Emma Stone ist eben eine weibliche Figur, die sehr aus der Rolle fällt, und es geht sehr stark darum, wie sie sich quasi auch gegen diese traditionellen Vorstellungen wehrt und wie sie dann auch illegalerweise, weil das in Mississippi zu der Zeit verboten war, die Geschichten dieser schwarzen Frauen sammelt, um die zu veröffentlichen und quasi eine Perspektive auf die Gesellschaft zu werfen, die so noch nicht gezeigt wurde. Und alles, was irgendwie quasi so, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das formuliert ist, aber es ist halt wirklich krass so, alles, was irgendwie den Kontrast zwischen schwarzen und weißen Menschen in der Gesellschaft aufzeigt, ist tatsächlich anscheinend illegal zu der Zeit gewesen, wenn man das veröffentlicht, wenn man den Öffentlichen die Norm in Frage stellt.
In Mississippi
zumindest. In Mississippi, genau. Ja. Und darum geht es basically in dem Film.
Ja, genau. Ist ein Oscar-Film gewesen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob der einen Oscar gewonnen hat. Ich glaube nicht, aber er war zumindest für einen Oscar nominiert, finde ich, ist aber auch eine typische Story.
Ist so ein typischer Oscar-Film.
Ist ein typischer Oscar-Film, ja. Muss man schon sagen. Genau. Ich fand es sehr interessant, weil ich habe den deswegen ausgewählt, weil ich immer mal wieder, ich weiß gar nicht warum, es wird mir so als, also ich, beim Scrollen durch Instagram kriege ich öfter mal Werbung für irgendwelche Filme und da war der auch immer oft mit dabei. The Help. Und lustigerweise habe ich immer nur Szenen gesehen von einer Figur, die auch eine große Rolle in dem Film spielt, aber eigentlich eine zwei Nebenfiguren in dem Film, die auch vorkommen, aber ich dachte lustigerweise die ganze Zeit, es geht um die beiden Figuren. Mhm. Und ich weiß noch, wir haben den gesehen und irgendwie nach dreiviertel Stunde oder so kam praktisch diese Figur das erste Mal vor. Und ich habe noch zu dir gesagt, so, das ist sehr lustig, ich dachte, der ganze Film geht darum.
Und sind eigentlich so 10% wahrscheinlich vom Film.
Ja, genau. Also vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist schon interessant, dass es eigentlich gar nicht um diese Figuren geht, mhm. aber das, was die miteinander haben oder die Beziehung, die miteinander haben, darum geht es ja in dem ganzen Film. Das fand ich dann schon.
Ja, es gibt cool. Nämlich dann unter diesen ganzen aufgetakelten Hausfrauen gibt es eben diese eine, die passt auch nicht rein, die ist so ein bisschen White Trash. Da sagen die, die hat ihren Mann nur geheiratet, weil er sie geschwängert hat und sowas.
Ja.
Na, die ist halt eher so einfach und die behandelt dann ihre Help halt wie einen normalen Menschen, basically.
Genau,
und nicht deswegen wie Sklaven, ist sie auch die Außenseiterin dann.
Ja.
Ja, ich fand den Film wirklich ziemlich interessant, muss ich sagen. Ich fand es schockierend, wenn man sich überlegt, dass in den späten 60er Jahren noch solche Zustände in den USA geherrscht haben.
Ja.
Und das hat mir viel über die aktuelle Zeit auch gelernt, weil das ist alles andere als lange her und holy shit, was da für Missstände unterwegs waren. Also wenn der Film, und davon gehe ich aus, einigermaßen akkurat das darstellt, ist das schon heftig. Und gleichzeitig ist der Film aber jetzt nicht so auf Skandal aus und auf Emotionalisierung so stark aus.
Ja, überhaupt nicht.
Ich hatte schon öfter so ein bisschen Wut empfunden und sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass man am Schluss da sitzt und schockiert ist und sich denkt, oh mein Gott, so ein schlimmer Film, sondern es ist eher so ein bisschen in diesem sehr negativen Kontext eine herzerwärmende Story, so basically.
Das muss ich auch sagen, das hat mich eigentlich auch sehr gewundert, weil diese Filme normalerweise lösen die auch genau die Emotionen aus, die du gerade gemeint hast. Das macht mich wütend und zwar so wütend, dass ich spätestens nach der Hälfte von solchen Filmen da sitze und mir denke, warum bringt die keiner um?
Ja.
Warum bringt die keiner um? Das ist so...
Das ist meine Game of Thrones Erfahrung. Jede Folge saß ich da, warum bringt jetzt die Figur nicht endlich mal jemand um?
Ja.
Naja.
Ja, das löst so eine... Ich hab so ein inneres Empfinden von Gerechtigkeit dann oft und gerade bei diesen diesen Rassismus-Stories, sage ich jetzt mal.
Es geht aber auch viel um Sexismus, ne? Ist ja alles thematisiert.
Ja, Rassismus, Sexismus-Themen, gerade aus dieser Zeit so.
Ja.
Ist es oft so, dass die mich unglaublich wütend machen, so dass ich dann oft so, ich muss manchmal solche Filme kurz pausieren, damit ich mich abregen kann, um dann weiterzuschauen. Und das macht er gar nicht so richtig. Jetzt hat er auch so ein paar einzelne Aspekte drin, die das auslösen, aber der geht damit sehr anders um als solche Filme normalerweise. Ich hatte nämlich auch, für mich war der auch nicht so in dem Sinne schlimm, dass er diese Gefühle so auslöst, sondern der war wholesome einfach irgendwie. Ne?
Ich habe das Gefühl, der dramatisiert diese Missstände nicht stark, sondern bildet sie einfach nur ab.
Genau. Wie ja lustig, also ich meine genau das, was ja in dem Buch, was im Film geschrieben wird, was diese Emma Stone-Figur halt schreiben will, genau das versucht das Buch ja auch.
Ja,
das soll ja nur abbilden, wie es halt wirklich ist. Es soll soll im Prinzip einfach eine Perspektive aufzeigen.
Genau.
Und das, finde ich, macht der Film auch wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Das fand ich echt, echt cool. Ja, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, aber leider ist das jetzt weg.
Was
ich
noch, du kannst dir noch mal überlegen, während ich noch was sage. Ich fand den Film nämlich insgesamt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Wie gesagt, interessant. Ich fand aber auch teilweise ist er ein bisschen sehr Hollywood-klischeehaft in den Szenen. Und es gab auch einige Passagen, die ich also es gab zum Beispiel auch so eine Love Story für die weibliche Hauptfigur, wo irgendwie so ein Kerl auftaucht und der ist erst irgendwie ein bisschen scheiße und besoffen und dann ist er doch ganz nett und dann sagt er, oh, jetzt hast du dieses Buch geschrieben, wie konntest du nur, ich lass mich wieder trennen. Und das sind halt ungefähr die 3 Szenen, die im ganzen Film so 2 Minuten einnehmen.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, warum gibt's das? Wieso ist das überhaupt drin? Hätte man auch echt weglassen können, weil das trägt nichts dazu bei. Und ja, das ist irgendwie so, als hätte man unbedingt noch den Love Interest im Film gebraucht. Deswegen war er halt da, aber ja, also.
Den fand ich auch so.
Ja.
Geht mir auch so, ja. Den fand ich auch sehr egal einfach für die Story. Also der, genau wie du sagst, der hat diese 3 Szenen und ich denke mir dann halt so, wofür war der nochmal da? So,
genau,
der macht nichts so richtig.
Der soll vielleicht zeigen, dass für diese Figur das Veröffentlichen dieses Buches Folgen hatte und sowas,
ja,
keine Ahnung.
Aber auch nicht so wirklich, weil das wird ja von ihr auch nicht so richtig irgendwie, ne? Das ist ja nicht emotional irgendwie schlimm für sie großartig.
Ich glaube, direkt bei der Trennung weint sie ein bisschen, aber dann wird das eben auch nie wieder thematisiert.
Genau, das ist so.
Das ist wirklich ganz komisch.
Ja, ja.
Also alles in allem, wie gesagt, ganz gut, aber es gab ein paar so Punkte, wo ich mir dachte so, naja, weiß ich nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich fand den Film eher positiv. Der hat viele coole Szenen drin. Ich fand auch, ich mochte auch die andere, zweite schwarze Hauptfigur, würde ich jetzt mal sagen. Ich mochte die einfach vom Charakter her. Die war die ganze Zeit so ein bisschen sassy, durfte das aber irgendwie nicht sein und hat das dann immer versucht zu verstecken, ist aber dann immer irgendwie aus ihr rausgebrochen doch wieder. Das fand ich sehr sympathisch, das kann ich nachvollziehen. mir fällt jetzt gar nicht, ich mochte auch wie die, also auch wenn so, wenn das furchtbar ist, weil diese Figuren furchtbar sind, aber wie es dargestellt wird, das fand ich auch ganz cool, diese Bridge-Partys oder was auch immer von diesen weißen Frauen dann, vor allem die eine Hauptfigur, also die
praktisch die Antagonistin,
sag ich jetzt mal, genau, wie die dargestellt wird, so sehr, ja, ich würde nicht sagen subtil, am Anfang vielleicht noch subtil und dann bricht das immer mehr raus, dieser latente, krasse Rassismus, der da einfach vorherrscht. Also da gibt es ja wirklich so Szenen, was ich auch krass finde, wo sie sagt so, man darf nicht auf die gleiche, oder Schwarze dürfen nicht auf die gleiche Toilette gehen wie die Weißen, weil die haben irgendwelche Krankheiten, die ansteckend sind und deswegen baut die dann irgendwie so ein Klo noch für ihre Angestellte praktisch draußen. Das ist auch so eine Szene, wo man sich denkt, mein Gott, ist so krass, vor allem, und das fand ich wirklich erschreckend, wenn man schaut, wann dieser Film spielt,
ja, eben,
in welcher Zeit.
Hat mich auch echt auch gewundert. Mir war es nicht bewusst, dass das in manchen Staaten so lange schlimm war.
Verortet hätte ich das vielleicht irgendwo in den 40ern oder so, aber dass das wirklich so eher Mitte, Ende der 60er spielt, ist schon einfach krass.
Ja.
Also alles in allem cool. Was ich nicht so mochte, war das Ende. Das war irgendwie ein bisschen komisch, weil
das
irgendwie
komisch.
Ist das Film zu Ende gefühlt und dann kommt aber noch ein bisschen was. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber gut, sie wollten, glaube ich, einfach diese eine, die andere schwarze Hauptfigur praktisch da so einen Bogen machen, dass die Geschichte für sie dann halt auch endet, indem sie halt rausgeschmissen wird und dann so ihren Weg geht da noch. Das war ein bisschen komisch. Aber ansonsten war das ein guter Film, finde ich.
Ja.
Cooler Film eigentlich.
Was ist deine Wertung?
Was ist meine Wertung? Oh, das finde ich schwierig. Ich glaube, ich gebe dem insgesamt 4 Sterne.
Mhm. Ich habe mich da ein bisschen in eine blöde Situation navigiert, weil ich die erste Staffel von Agent Carter so gut bewertet habe.
Nee, es ist egal.
Ja, ich weiß schon. Aber weißt du, wenn ich das jetzt vergleiche, dann ist das wirklich schwierig. Ich würde dem Film nämlich auch 4 Sterne geben. Mhm. Wobei ich das eben blöd finde, den Film genauso oder fast so gut zu bewerten wie die erste Staffel von Agent Carter. Aber das eine war halt aus dem MCU-Universum heraus bewertet, das andere eher so aus einer allgemeinen Perspektive.
Genau.
Aber ja, würde ich auch sagen. Ich fand den Film jetzt nicht irgendwie ein großes Meisterwerk und ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss.
Nee, das nicht.
Aber
das nicht.
Schon echt gut und interessant und schockierend.
Genau. Ich glaube, wenn man...
Auf eine unhysterische Art und Weise.
Ja, ich glaube, wenn man mit diesem Thema so ein bisschen was anfangen kann, dann kann man sich den Film anschauen.
Ja, ich konnte mit dem Thema ehrlich gesagt nicht wirklich, also keine Ahnung, habe nie drüber nachgedacht, war mir egal, aber konnte trotzdem viel damit anfangen.
Ja. Ich meine jetzt so für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so im Allgemeinen, wenn ihr ein bisschen was mit diesem Thema anfangen könnt, dann könnt ihr euch den Film auf jeden Fall anschauen. Und ansonsten ist es auch echt ein super Film.
Hallo Futi, ist es schon 8? Der kommt normalerweise immer.
Ja, oh, es ist schon nach 8.
Hey, willst du schnell runtergehen?
Ganz kurz Pause machen.
Ich würde einfach vielleicht über Stronghold reden, während du Hundi fütterst, wenn das okay ist.
Okay, ja gut, dann red du über Stronghold und dann seid ihr jetzt mal kurz allein.
Sehr gut, denn vor ungefähr einem Monat jetzt mittlerweile schon ist Stronghold Crusader Ultimate Edition. Heißt die Ultimate Edition? Definitive Edition? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall die eine neue Edition von Stronghold Crusader. Einem Spiel, das in meiner Jugend eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich habe das sehr geliebt. Dabei bin ich wirklich nicht so der Mittelalter-Fan, aber das ist einfach ein sehr geniales Aufbaustrategiespiel mit sehr schöner simulierter Physik auch, vor allem für damalige Verhältnisse. Man hat halt seine Burgen, die man sich aufbaut, seine Schutzwelle, die man aufzieht. Man muss auf die Wirtschaft achten, die funktioniert. Man muss Soldaten ausheben. Es gibt ganz viele verschiedene Truppen und ja, das ist ziemlich cool. In Stronghold Crusader geht es, wie der Name schon vermuten lässt, anders als im ersten Teil Stronghold, nicht mehr nur einfach so ums europäische Mittelalter, sondern um die Kreuzzüge. Das heißt, wir haben nicht nur westliche, sondern auch arabische Einheiten, die man rekrutieren kann und mit die ganz neue taktische Möglichkeiten bieten. Es gibt sehr viel Steppen- und Wüstenmaps, die nur wenig Grünfläche haben, wo man Essen anbauen kann. Das ist alles nochmal viel strategischer und tiefgehender, als der erste Teil war. Für mich immer so der absolute Höhepunkt der Reihe. Alles, was danach kam mit Stronghold 2 und Stronghold Legends, hat mir dann eh auch nicht mehr so gefallen. Und sehr schön, dass genau dieser Teil jetzt eben diese Definitive Edition bekommen hat, denn das ist nicht nur eine Sammlung von allen Content, den alle Editionen von Stronghold Crusader jemals hatten, also das Originalspiel, das HD-Remaster, der Stronghold Extreme, ne, die kamen ja alle mit neuen Burgherren, mit neuen KIs quasi, mit neuen Einheiten, neue Einheiten noch nicht bis dahin, aber auf jeden Fall dieser ganze Content, neue Kampagnen und jetzt eben auch nochmal mit exklusivem Content, nur in dieser Definitive Edition, mit eben nochmal neuen Burgherren und Burgherrinnen, mit neuen Kampagnen, die jetzt auch so ein bisschen so ein Speedrun-Modus sind, mit ganz viel neuem Zeug und ich finde es absolut großartig. Ich habe da jetzt tatsächlich sehr viel Zeit, ich glaube, ich bin jetzt bei 100 Stunden oder sowas, habe ganz viel von den alten Kampagnen wieder gespielt, habe ganz viel von den neuen Kampagnen gespielt. Es gibt neben diesen Herausforderungskampagnen, die einfach sehr schwere Level aneinandergereiht sind oder immer schwerer werdende Level aneinandergereiht sind, gibt es auch so historische Kampagnen, wo man ein bisschen was lernt über die Kreuzzüge. Und es ist einfach ein super geiles Spiel. Und ich finde vor allem diesen Trend, dass alte Spiele, das habe ich jetzt schon öfter beobachtet, mit Titan Quest ging es damals los, wo ich sehr verwundert, weil das da 2 neue DLCs plötzlich kam, dass alte Spiele Klassiker neuen Content kriegen. Nicht nur einfach irgendwelche draufgeklatschten Remaster, Remakes, eine schönere Grafik, bla bla, sondern neuen Content für die Originalspiele, neue Add-ons, neue Kampagnen, ne, und so weiter. Finde ich richtig, richtig geil. Und davon hätte ich gerne mehr. Hi.
Hallo, ich bin wieder da. Genau. Stronghold. Cool.
Ja.
Also, was ich dazu sagen kann, ist, dass du immer meinen Platz am PC damit verbaust und ich deswegen nicht Wuthering Waves spielen kann.
Tja.
Das ja, sag ich dazu.
Wir haben halt nur einen Rechner im Wohnzimmer und ich will immer nicht in meinem Studio spielen. Das ist halt mein Arbeitsplatz. So. Aber wenn es dir ganz wichtig ist, könnte ich schon auch manchmal hochgehen zum Stronghold spielen.
Ja, nee, passt schon. Alles gut.
Naja, genau. Deswegen habe ich auch gar nicht sehr viel mehr gespielt, weil ich wirklich sehr viel Zeit jetzt damit verbracht habe. Es sind sogar DLCs noch angekündigt. Das Spiel wird sogar noch weiter supported, was ich wirklich geil finde, mit nochmal mehr KIs, mit nochmal mehr Kampagnen und sowas. Finde ich mega gut. Dabei gibt es eh so, also wenn man so wie ich auch den alten Content nochmal spielt, auch wenn ich den damals in meiner Jugend schon gespielt habe, kann man da halt einfach nur mit den Kampagnen hunderte wahrscheinlich von Stunden, definitiv weit über 100 Stunden reinballern und das ist so richtig cool.
Cool.
Yeah.
Yeah.
Und es gibt ganz neue Einheiten, habe ich gar nicht gesagt. Man kann jetzt quasi auch einen neuen Typ von Einheiten rekrutieren, die wieder ganz eigene strategische Möglichkeiten bieten, wie so sehr langsame Einheiten mit so großen Schilden, die nach oben halten können, um sich gegen Pfeilbeschuss zu wehren, was halt für Belagerung wirklich eine ganz neue Option ist. Total crazy und ja, super cool.
Cool. Willst du noch zu irgendwas anderes, irgendein anderes Spiel, was du...
Nö. Wie stehst du zu dem Trend, neuen Content für sehr alte Spiele zu veröffentlichen?
Ja, cool, grundsätzlich. Ich habe halt diese Spiele alle nicht gespielt.
Aber gäbe es irgendwas aus deiner Jugend, wo du dir denkst, oder irgendwas Älteres? Nächstes Jahr kommt ja übrigens für Witcher 3 auch nochmal ein Story-DLC. Genau. Das war das, wo Merlin beim letzten Mal meinte, dass für Baldur's Gate 3 was kommt, das war die Verwechslung.
Das wollte ich auch gerade sagen. Wobei, ist das inzwischen confirmed? Das war nur eine...
Du hast recht, ich meine, das ist immer noch nur ein Gerücht, ein Leak, aber ein relativ zuverlässiger, soweit ich weiß.
Alter, das ist schon mega geil. Wirklich kommt, ich gehe stark davon aus, dass das tatsächlich dann so den so das Bindeglied ist zwischen Witcher 3 und Witcher 4,
wird weil
Witcher
4
ja auch kommt jetzt, wo man Ciri spielt, weiß man ja schon, dass das halt einfach so den Übergang dann macht zu Witcher 4. Mhm. Das wäre schon richtig, richtig cool. Ich habe Witcher 3 viel gespielt, nie zu Ende gespielt, also glaube ich nicht mal die Hälfte gespielt. Ja, also grundsätzlich finde ich das schon cool, gerade für so alte Spiele, wenn da noch was rauskommt, gerade wenn es irgendwie die Story nochmal irgendwie erweitert oder so, weil für mich ist halt so, habe ich ja schon ganz oft gesagt, für mich sind die Storys das, warum ich spiele, für mich sind, keine Ahnung, wenn es nur um Gameplay geht, also keine Ahnung, wenn jetzt nach 10 Jahren nochmal ein Multiplayer-Modus für irgendein Spiel rauskommt, so I don't give a shit, also wirklich, das ist so... interessiert mich nicht. Aber wenn es wirklich eine Story ist und wenn das dafür genutzt wird, nochmal irgendwas weiterzuführen, finde ich das schon cool.
Ja, total cool. Ja, ich finde das mega gut. Also ich hoffe, dass da noch viel so Nostalgie gefarmt wird von den Entwicklungsstudios und dass jetzt noch vielen einfällt, dass die ja noch irgendwie hier die Rechte für irgendeinen so alten Klassiker haben und dann nochmal ordentlich Content raushauen, weil da bin ich definitiv großer Fan davon. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, die bringen nicht einfach nur, was ja auch schon geil wäre, ne, ein Fallout 2 Remaster oder Remake raus, sondern die sagen hier Fallout 2 originalgetreu, schön remastered und wir haben quasi nochmal... den hat das halbe Spiel als extra Content hinzugefügt. Die Map wurde nochmal in den Osten erweitert oder was weiß ich was. Ne? Das sind lauter so Sachen, die theoretisch jetzt aktuell denkbar wären und wo ich mir denke, holy shit, wäre das absolut episch. Aber naja, genau.
Wollen wir zum Abschluss, also weil ich würde jetzt dann den Abschluss machen, noch einen kleinen Ausblick geben, wo es weitergeht mit den Filmen vielleicht.
Okay.
Einfach so für uns dann vielleicht auch.
Willst du schon verraten, was du...
Ich habe überlegt, muss man auch dazu sagen, der Sebi kennt meine Liste nicht und ich will auch nicht, dass er die kennt. Also es sollen Überraschungen bleiben, was ich so geplant habe. Aber ich würde vielleicht so eine Sache, einen Film mal kurz...
Schon mal spoilen,
okay. Auch für dich. Gut, bei Marvel wissen wir ja, wo es hingeht. Beziehungsweise...
Kann ich auch nochmal drüber reden, ja.
Genau. also Agent Carter Staffel 2 schauen wir jetzt zu Ende.
Genau, Agent Carter Staffel 2 steht auf dem Programm, da haben wir noch 9 Folgen. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, aber wahrscheinlich eh nicht bis zum nächsten Mal, schauen wir mal, dann würde es weitergehen mit Captain Marvel. Das spielt 95 sowas in den 90ern und ist somit chronologisch dann der nächste Teil. Na, also ich muss dazu sagen, Zeitreisen und Rückblenden in Filmen werden nicht gewertet. Es geht immer um die Hauptstory. Wann spielt die?
Genau, ja. Genau. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Captain Marvel haben wir auch schon geschaut und den fand ich echt
langweilig.
Langweilig, richtig, richtig langweilig.
Ja.
Mochte auch die Hauptfigur irgendwie nicht. Das
aber
ist
es gibt
so,
eine Space-Katze, die mit Tentakel alles
das,
isst.
Die war auch am coolsten.
Das schon,
coolste an dem Film war die Endszene, die nicht die Endszene, sondern die Hidden-Cutscene am Ende. Also nach den Credits, wo die so und dann diesen irgendwas ausspuckt. Ich weiß nicht, irgendwas Wichtiges war es nochmal. Mhm. Ich glaube, das war in Captain Marvel.
Ja, ich glaube auch. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Aber erstmal Agent Carter Staffel 2.
Genau.
Und dann schauen wir weiter.
Genau, so geht's in unserem MCUM weiter. und auf meiner Liste, ich bin gerade am Überlegen, welchen Film ich dir spoilern will. Aber ich glaube, ich weiß schon, welchen ich dir spoilern will.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, und zwar habe ich auf meiner Liste, einer der Filme, die auf meiner Liste stehen, ich weiß aber noch nicht, wann wir den schauen, ja, schauen wir mal.
Weil ich nach Face Off und The Help ist das, weiß das alles möglich.
Genau, und zwar habe ich mir überlegt, den würde ich gern sehen, weil da gibt es so viel Kontroverse drum. Und zwar die Verfilmung von Disney Schneewittchen.
Oh, mhm. Okay.
Also nicht der Originalfilm, sondern der,
wie heißt Real das?
Die Realverfilmung, ja, von Schneewittchen.
Live. Wie nennt man das wirklich, wenn was mit echten Schauspielern
Live
gemacht
Action?
Wird? Live-Action, genau.
Die
Live-Action-Verfilmung.
Da bin ich sehr gespannt drauf, weil der ist ja so krass gefloppt und da gibt es so viel Hate im Internet zu,
ja,
sowohl zu der Schneewittchen-Schauspielerin, die sehr kontrovers aufgenommen wird, als auch zu
der Darstellung von den Zwergen und so, ne?
Die Darstellung alles von den Zwergen, die Königin, die von Gal Gadot.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ja, von Wonder Woman, ja, gespielt wird, wo immer alle sagen, dass die einfach eine schlechte Schauspielerin ist. Also.
Och. Weiß
ja,
ich weiß,
also ich sag nur, was im Internet,
ja,
so,
ja,
geht.
Ja, ja.
Deswegen, ich bin da sehr gespannt drauf, was das für ein Film ist. Der ist ja massivst gefloppt.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es letztendlich einfach nur ein relativ langweiliger Film ist.
Ich denke
und
auch,
da,
ja,
wird wieder mal alles irgendwie viel zu heiß gekocht, als es dann letztendlich gegessen wird. Aber ja. Ich bin gespannt. Ja, es ist eine interessante Wahl.
Ja, den werden wir uns anschauen.
Ja, irgendwann. Cool. Na ja, gut, vielleicht, wahrscheinlich reden wir da schon nächsten Podcast dann
oder
drüber.
Oder über was ganz anderes, schauen wir mal.
Theoretisch könnten wir jetzt, ich habe mir das mal durchgerechnet, die Länge der Serien habe ich nur so ein bisschen mitgeschätzt, ne, keine Ahnung. Aber wenn wir jede Woche nur 2 Stunden MCU gucken, dürften wir mit meinem MCU-Plan für 2,5 bis 3 Jahre beschäftigt sein.
Also ja, seht, der Podcast ist gesichert.
Der Podcast wird jetzt zum MCU-Podcast.
Oh, ja.
Ja, es gibt bestimmt auch wieder Folgen, wo ich irgendwelche coolen Spiele besprechen möchte, aber ich habe wirklich nichts gespielt außer Stronghold und das ist großartig.
Hm.
Nice.
Ja, und ich sowieso nicht.
Du hast nur WoW gespielt,
ja,
Wuthering Waves und nicht Baldur's Gate 3 weiter.
Aber es wird noch.
Ja.
Du hattest eine gute Idee gehabt, wie ich das angehen muss. Ich muss das einfach, wie wir jetzt einen Date-Tag haben und einen
Filmabend,
muss ich mir einfach auch einen Baldur's Gate Tag machen.
Einen Gaming-Abend, ja, irgendwie sowas.
Nicht Gaming-Abend, einen Baldur's Gate Tag.
Ja. Wo du halt so, wo du so dein Main-Spiel spielst und nicht deine Service-Spiele.
Genau,
ja,
genau. Das ist, das, hey, das muss ich machen.
Fuji, beißt
okay
in meinen Schuh.
Ja, und deswegen ist es das.
Fuji, aus. Aus.
Es ist das Zeichen,
super,
dass wir jetzt aufhören,
super,
müssen. Es wundert mich, dass er so aufgeregt ist, weil wir gestern einen sehr aufregenden Tag
hatten. Ja, aber er hat die Nacht geschlafen wie ein Stein.
Ja,
die
wirklich
komplette Nacht durchgepennt, so kennt man das gar nicht.
Ja.
Ja, aber er hat jetzt gerade lecker gegessen und ist jetzt wach und aufgeregt und will jetzt Beschäftigung. Guck ihn dir an, wie lebendig er jetzt guckt. Ja. Ah, er ist so ein niedlicher Kerl.
Ja, wahrscheinlich müssen wir auch mit ihm rausgehen.
Wir haben den schönsten Hund, Marilyn.
Ja, das stimmt.
Es ist, also weißt du, ich glaube, alle denken das über ihre Hunde, aber bei uns stimmt es wirklich, dass wir den schönsten Hund haben. Der ist, Shiba Inus sind eh schöne Hunde, aber er ist der schönste Shiba Inu auch. Wenn ich so Bilder und Videos von anderen Shibas sehe, sind alle okay. Alle Hunde sind schön, aber unser Fuji hier ist schon der schönste Hund im Universum.
Das stimmt. Also als für Shiba Inus. Wir haben gestern einen Akita Inu getroffen, die finde ich auch. Die sind ganz anders, finde ich. Also lustigerweise sagt man ja immer, das ist die große Version von einem Shiba Inu, aber ich finde, ein Shiba Inu und ein Akita Inu sehen komplett anders aus. Der war auch sehr hübsch.
Die Körper sind schon ähnlich.
Die Körper sind
nur
ähnlich,
halt
aber
größer.
Die Gesichter sind ganz anders.
Fuji aus.
Naja.
Super. Okay.
Gut.
Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss.
Genau.
Und damit ist jetzt Schluss.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.